Wir kommen heute zum letzten Teil unserer Serie über den Heiligen Geist. Und wir haben uns die letzten 3 oder 4 Wochen, ich glaube heute ist die 4. Woche, dass wir uns die Gaben des Heiligen Geistes ansehen. Und wir haben noch 2 Listen von Gaben, die wir uns ansehen wollen. Wir werden heute ein bisschen schneller durchgehen als durch die letzten Gaben, weil diese Gaben weit nicht so umstritten sind wie die, die wir uns zuvor angesehen haben. Diese beiden Listen sind im 1. Korinther 12 und im Römerbrief im Kapitel 12. Ist leicht zu merken. Das sind die Kapitel mit den Gaben. Römer 12 und 1. Korinther 12. Und dann haben wir noch eine weitere Auslegung im 1. Korinther 14, was wir uns letzte Woche angesehen haben. Wir werden hier in diesen Listen sehr unterschiedliche Gaben sehen. Wir werden zuerst eine Gruppe von Gaben sehen, die mehr an die Gemeinde sind als Gesamtes, so wie die Apostel und die Propheten und die Lehrer. Wir werden eine zweite Gruppe von Gaben sehen, die spektakulärer sind, uns zumindest spektakulärer oder übernatürlicher erscheinen. Viele von denen haben wir schon durchgenommen. Wunderkräfte und Heilungen und Sprachen. Das wird nochmal vorkommen, werden wir natürlich nimmer nochmals durchgehen. Aber dann haben wir auch eine dritte Gruppe, und das ist interessant, eine Gruppe von Gaben, die sehr natürlich klingen, sehr unspektakulär, so geistliche Gaben wie helfen oder leiden oder dienen oder geben oder Barmherzigkeit. Der Herr wirkt sehr übernatürlich, natürlich. Und auch diese Gaben sind Geistesgaben, sind geistliche Gaben, die uns der Herr geschenkt hat. Auch diese natürlichen Gaben unter Anführungszeichen. Und wir können auch sie gebrauchen, um einander zu dienen. Und der Heilige Geist stärkt uns oft in diesen natürlichen Gaben, diese Gaben, die wir als natürlich ansehen würden. Auch da stärkt er uns übernatürlich und legt seine Salbung drauf. 2. Mose im Kapitel 31, da haben wir einen Mann, da heißt es, dass der Herr einen Mann für den Bau des Heiligtums besonders zugerüstet hat. Und ihn mit handwerklichen Fähigkeiten begabt hat. Ich lese es mal kurz vor. Der Herr redete zu Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können, für jedes Kunsthandwerk Pläne zu entwerfen, um in Silber, Gold und Bronze zu arbeiten, auch mit der Fertigkeit zum Schneiden von Steinen, zum Einsetzen, und mit der Holzschnitzerei, habe ich ihn begabt, damit er in jedem Handwerk arbeiten kann. Das war vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat ihn zugerüstet für diese handwerklichen Tätigkeiten. Ich denke immer an den Daniel, der vor 4, 5 Jahren, als ich zuerst hier rauskam, bei uns war. Es war auch so ein Gesalbter, mit seinen Händen handwerkliche Tätigkeiten zu tun. Und darum, wenn wir beten, Herr, begab uns, Herr, rüst uns zu, rüst uns aus, einander zu dienen, rüst uns aus, dass wir Zeugen sein können in dieser Welt, dann lass uns das nicht nur beschränken auf diese übernatürlichen, spektakulären Gaben. Wir sehen in der Bibel eigentlich keinen scharfen Kontrast zwischen diesen. Mir ist kein besserer Ausdruck eingefallen. Übernatürlichen Gaben und den natürlichen Gaben.
Sind das auch die 7 Gaben?
In Wirklichkeit. Was meinst du, 7 Gaben?
Was ist das denn?
Ich weiß nicht, was du meinst, Ingrid. Es gibt viel mehr Gaben, die wir uns schon angesehen haben.
Sagen auch, das soll 7 Gaben. Also, das habe ich mal gehört.
Ja, weiß nicht, können wir nachher noch drüber reden. Müssen wir genauer anschauen, was die damit meinen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, dass wir in der Bibel keinen scharfen Kontrast haben zwischen den übernatürlichen, spektakulären Gaben und den natürlichen, übernatürlich natürlichen Gaben, mit denen der Heilige Geist uns befähigt und wo er seine Salbung drauflegt. Gott wirkt oft übernatürlich natürlich oder übernatürlich im Natürlichen. Die Gaben sind dazu, einander zu dienen, den Leib aufzubauen, und wir brauchen die Gaben, die immer gerade benötigt werden. Das sind die besten Gaben zu haben. Deswegen setz die Gaben ein, die der Herr dir schon gegeben hat, und bete, dass er dich salbt und dass er dir hilft, darin zu wachsen. Diese beiden Schriftstellen, diese Listen von Gaben im 1. Korinther 12 und im Römerbrief im Kapitel 12 sind beide im Kontext davon, dass wir ein Leib sind und dass wir voneinander Glieder sind an diesem einen Leib. Lesen wir im 1. Korinther 12 die Verse 12 und 13. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und in diesem Kontext, dann im Vers 26, spricht er über Gaben. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, das sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Offensichtliche Antwort ist nein, sonst würde er das nicht fragen. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Nicht jeder hat alle Gaben. Wir sind als Gemeinde ein Leib von unterschiedlich Begabten, die sich aber gegenseitig ergänzen und zusammenwirken. Wir alle haben unterschiedliche Talente. Wir alle haben unterschiedliche Gaben vom Herrn bekommen, die er uns gegeben hat. Und es ist ein Segen. Der Herr will uns gebrauchen und wir brauchen als Leib unterschiedlich begabte Menschen, um als Leib funktionieren zu können. Wenn wir alle dieselben Gaben hätten, naja, wäre es ziemlich eintönig. Würden wir nicht gut zusammenwirken, wir würden einander nicht sehr gut ergänzen. Es ist nicht der Plan vom Herrn, dass einer alle Gaben hat. Gott begabt keinen super geistlichen Superman, der selbstgenügsam ist. Das ist nicht Gottes Modell, sondern der Herr will uns lehren, dass wir abhängig sind voneinander. Und der Herr will uns lehren, dass wir einander dienen, dass wir einander tragen, dass wir einander ergänzen. Deswegen hat nicht jeder alle Gaben, sondern wir wirken zusammen als ein Leib und das ist eine wunderbare Sache. Wir müssen uns daran erinnern, dass unsere Gaben, die geistlichen Gaben, Gefäße sind für die Liebe Jesu, diese weiterzugeben. Wir haben gesagt, die Gaben sind Gefäße, um die Frucht des Geistes, die Liebe Gottes weiterzugeben. Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, nicht so sehr eine Organisation, sondern ein Organismus, etwas Lebendiges. Gemeinde ist keine One-Man-Show oder irgend so ein Theater, wo der Pastor vorne auf der Bühne ist und alle anderen schauen ihm zu und feuern ihn an, seinen Dienst zu tun. Nein, wir sind ein Leib. Jeder hat seine Gabe. Jeder hat seinen Dienst. Jeder nimmt seinen Platz ein und jeder dient in der Berufung, die der Herr ihm oder ihr gegeben hat. Wir dienen einander und wir wirken zusammen, so wie ein Leib. Das Gehirn und die Augen und die Nerven und das Herz und die Arme und die Beine, die wirken zusammen. Und so kann der Mensch sich bewegen und es tun, wozu Gott ihn berufen hat. Genauso für uns als Gemeinde, als Gemeindeleib. Wir alle wirken zusammen, wir alle bringen uns ein. Jeder übt die Gaben aus, die der Herr ihm gegeben hat und wir dienen einander, um den Leib aufzubauen. So dass wir als Gemeindeleib, dass wir als Calvary Chapel unsere Berufung erfüllen können und vorangehen können und Gottes Reich bauen können. Der Herr sagt hier, wir werden nicht divers im Einzelnen durchgehen, aber in diesem ganzen Kapitel im 1. Korinther 12 spricht er, dass wir ein Leib sind und dann sagt er, niemand soll sagen, dass er unbedeutend ist. Dass die Gabe, die er hat, unbedeutend ist oder unwichtig ist. Und er sagt hier auch, niemand soll unabhängig denken. Dass einer sagt, ich brauche den anderen nicht. Weil auch ein Glied am Leib kann nicht sagen, ich brauche dich nicht. Es soll auch keiner überheblich denken. Keiner soll denken, dass seine Gabe wichtiger ist als die des anderen. Paulus sagt, nee, in unserem Leib, die Glieder, die weniger Ehre haben, sind sogar die, die wichtiger sind. Die, die im Verborgenen wirken. Ich meine, wir brauchen nur an den Leib denken. Unser Herz ist sehr wichtig, auch wenn man es nicht sieht. Von außen. Vers 26 sagt uns der Herr durch den Paulus, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder. Wir sind ein Leib. Wir gehören zusammen. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Ich habe eine schöne Definition gelesen von dem, was Gemeinde ist. Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die dasselbe Leben teilen, die demselben Herrn gehören, die mit demselben Heiligen Geist erfüllt sind und die begabt sind und zugerüstet sind von demselben Geist und die zusammenwirken, um die Welt zu verändern in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist Gemeinde. Unterschiedlich Begabte, die zusammenwirken, um einander aufzubauen, um miteinander Reich Gottes zu bauen. Das ist eine wunderbare Sache, wenn das funktioniert. Schauen wir uns auch diese einzelnen Gaben an. Zuerst spricht er eigentlich so über bestimmte Ämter in der Gemeinde. Das heißt eigentlich Menschen, die Gott begabt hat und berufen hat und sie als Geschenk für die ganze Gemeinde so gegeben hat. Es erinnert uns an Epheser Kapitel 4. Er sagt hier, im Vers 28, dass Gott in der Gemeinde gesetzt hat, erstens zu Propheten, zweitens andere, Und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrer. Das erinnert mich an Epheser 4, die Verse 11 und 12. Das heißt, er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Also, Gott hat bestimmte Ämter oder bestimmte, besonders begabte Menschen der Gemeinde geschenkt. Zuerst die Apostel. Die Apostel hatten Leiterschaft, Autorität, die über die einzelne Gemeinde hinausging, über die einzelne Kirche hinaus. Und das war ein besonderes Amt damals, zur Zeit der Apostel, um die Gemeinde zu gründen. Gott hat Menschen gebraucht, wie den Paulus und den Petrus und den Johannes. Und in diesem Sinn waren sie einzigartig. Ich glaube nicht, dass es heute noch Apostel in diesem Sinn gibt. Obgleich es manche Menschen gibt, denen Gott einen Dienst gegeben hat, über die lokale Gemeinde hinaus. Der ihnen dann einen besonderen Ruf gegeben hat. Besondere Autorität. Ich denke, für uns in der Calvary Chapel, wir können sicher sagen, dass der Pastor Chuck ein solcher ist. Auch wenn er rechtlich jetzt keine besondere Autorität hat über die einzelnen Gemeinden auf dem Papier. Aber die Leute hören auf ihn. Gott hat ihm irgendwo einen besondere Stellung gegeben. Die Leute hören auf ihn. Er leitet unsere Bewegung. Das zweite sehen wir Evangelisten. Das heißt, eine besondere Berufung, eine besondere Salbung, Menschen das Evangelium zu verkündigen. Menschen ins Reich Gottes zu bringen. Das ist eine besondere Gabe, die gute Nachricht so weiterzugeben, dass die Menschen angesprochen werden davon. Dass die Menschen es verstehen können. Wir alle Christen, wir sind berufen. Das Evangelium weiterzugeben, Menschen von Jesus zu erzählen und das, was er am Kreuz für uns getan hat, Menschen einzuladen, ihr Leben Jesus zu geben. Aber es gibt Menschen, die besonders gesalbt sind zu diesem Dienst. Ich denke an den Billy Graham oder Greg Laurie in Amerika. Hier in Deutschland der Ulrich Pazani ist wahrscheinlich einer, der hier einen besonderen Ruf hat, in diese Richtung als Evangelist zu wirken. Das dritte sind die Hirten und Lehrer, das ist der Pastorendienst. Pastor heißt ja nichts anderes als Hirte. Ne? Das ist der Dienst, wo Gott Menschen in Verantwortung und Verantwortung für die geistliche Betreuung und Leitung und das Wachstum einer bestimmten Gruppe von Gläubigen, einer bestimmten Ortsgemeinde beruft. Das ist dasselbe wie das Aufseheramt, was wir auch in der Bibel sehen. Und der Herr sagt uns, ein Aufseher muss fähig sein zu lehren. Er muss fähig sein, das Wort Gottes zu lehren. Er muss die Schafe unterweisen können. Er muss sie nähren können, füttern können mit dem Wort Gottes, wenn wir so sagen wollen. Dann hier im Vers 28 haben wir auch die Propheten. Dieses Prophetenamt, auch das war ein besonderes Amt, eine besondere Funktion in der Urkirche damals. Propheten, das Wort Gottes auszusprechen, die von Gott inspiriert worden sind, um uns auch die Bibel zu geben, das Wort Gottes. Epheserbrief Kapitel 2, Vers 20 sagt uns der Herr, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Also auch hier, das war eine besondere Funktion. Ich glaube nicht, dass es Propheten in dem Sinn noch heute gibt. Diese absolute Offenbarung Gottes an uns ist abgeschlossen in der Bibel. Ich glaube nicht, dass es eine weiterführende, über die Bibel hinausgehende Offenbarung noch gibt, die allgemein gültig ist. Ich glaube, was es heute noch gibt, ist das, was wir letzte Woche angesehen haben, diese Geistesgabe, das Wort der Prophetie oder der Weissagung, wo Menschen Gottes Wort in eine konkrete Situation reinsprechen oder an eine bestimmte Gruppe von Leuten sprechen. Ich wäre vorsichtig, wenn jemand aufsteht und für sich behauptet, ein Prophet zu sein. Die Zeugen Jehovas sagen das immer, die Wachturmgesellschaft ist Gottes Prophet. Oh oh. Und es gibt Leute, die sagen, ich bin ein Prophet. Es gab diese Prophetenbewegung schon ein paar Jahre her. Ich würde vorsichtig sein. Jemand, der aufsteht und sagt, ich bin ein Prophet, der muss sich auch an den Maßstab messen lassen, der für einen Propheten gilt. Das sehen wir im 5. Mose im Kapitel 18, nämlich hundertprozentige Genauigkeit in jedem Wort. Ich persönlich glaube nicht, dass es Propheten in diesem Sinn noch gibt. Ich glaube, dass es eine Gabe ist, die Gott Menschen gibt, sein prophetisches Wort in Situationen reinzusprechen, aber nicht Propheten. Wer aufstehen kann und sagen, ich bin der Prophet. Ich glaube nicht, dass Gott so wirkt. Lesen wir weiter in unserer Liste hier. Als nächstes haben wir Heilungen, Wunderkräfte, haben wir schon durchgenommen, Hilfeleistungen, Gabe zu helfen, zu assistieren, könnten wir vielleicht auch sagen, und das mit der richtigen Einstellung zu tun, in Geduld und in Liebe. Menschen, die sagen, ich will eine Hilfe sein, egal was ich tun kann. Im Griechischen schwingt auch dieser Gedanke ein bisschen mit, die Schwachen zu unterstützen. Das sind Menschen, die praktisch Hand anlegen, wo Not am Mann ist. Das ist für sie ganz natürlich, anderen zu helfen, anderen zu dienen. Beispiel in der Bibel wäre der Markus, glaube ich. Paulus sagt von Markus, nimm den Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Es war ein treuer Helfer. Es ist schwer, solche Menschen zu finden. Bereit, ihnen zu helfen und das mit einer guten Einstellung und vom Herzen. Nicht zu viele Menschen beten um diese Gabe. Aber es ist eine wichtige Geistesgabe. Als nächstes lesen wir hier im Vers 29, im Vers 28 noch, Gabe der Leitungen. Es steht wieder im Plural. Gabe, verschiedene Dinge zu leiten. Das Wort bedeutet so viel wie dirigieren oder leiten. Von derselben Wortwurzel kommt das Wort Kapitän. Wir können uns einen Kapitän vorstellen, der sein Schiff leitet, sein Schiff lenkt, die Anweisungen gibt, dass es in die richtige Richtung fährt. Oder dirigieren, denken wir an einen Dirigenten, der ein Orchester dirigiert und leitet. Das ist die Gabe, Ordnung ins Chaos zu bringen. Gabe, Dinge zu managen, Dinge zu organisieren, so dass wir als Leib Christi geordnet vorangehen können. Administrative Fähigkeiten, könnten wir sagen. Das ist ein Segen. In der Bibel, mir scheint, dass der Lukas so ein Mann war. Wenn wir sein Evangelium lesen, das war ein sehr systematischer, genauer Mann. Preis dem Herrn, dass die Iris unsere Finanzen so in Ordnung hält. Ich glaube, die Iris hat die Gabe bei uns. Gut, die anderen Geistesgaben haben wir hier eigentlich schon angesehen. Gabe der Lehre, das kommt noch. Schauen wir uns an im Römerbrief im Kapitel 12. Könnt ihr mit mir aufschlagen. Römer 12. Verse 4 bis 8 schauen wir uns an. Es geht hier im Kontext wieder um den einen Leib, um den vielen Gliedern in einem Leib. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns verliehenen Gnade, so lasst ihr uns gebrauchen. Es sei Weissagung nach dem Maß des Glaubens. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre. Es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Erste Gabe, die wir sehen, ist die Weissagung, die haben wir schon durchgenommen. Nach dem Maß des Glaubens. Das nächste, was wir sehen, ist Dienen. Es sei Dienst im Dienen. Das Wort Dienst hier ist das Wort Diakona, wo wir das Wort Diakon herbekommen. Das ist wahrscheinlich dasselbe oder was ähnliches wie die Gabe der Hilfeleistung. Menschen, die es einfach lieben, anderen praktisch zu dienen. Die praktisch tätig werden, wenn sie eine Not oder ein Bedürfnis sehen. Das sind Menschen, die das Evangelium mit ihrem Leben predigen. Liebe Gottes, praktisch weitergeben. In Apostelgeschichte 9 lesen wir von einer Jüngerin mit Namen Tabitha. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Die hat sehr praktisch gedient, die hat Kleidung genäht für die anderen Gemeindemitglieder. Und als die Tabitha oder Dorcas gestorben ist, hat die Gemeinde geweint und getrauert. In Apostelgeschichte 6 sehen wir die Diakonwahl, wo sie Männer gewählt haben, um die Tische zu bedienen. Wieder ein ganz praktischer Dienst. Wie sollen wir dienen? Im 1. Petrus 4, Vers 11 heißt es, wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Wir alle sind berufen, einander zu dienen. Aber wir brauchen die Hilfe und die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Manche Menschen sind nicht ganz einfach. Es ist nicht ganz einfach, ihnen zu dienen. Brauchen wir Gottes Kraft? Wir sind von Natur aus selbstsüchtig. Ich glaube, wir brauchen überhaupt Gottes Zurüstung, dass wir mit der richtigen Einstellung, mit gutem Herzen einander dienen können. Das ist eine wunderbare Sache. Wenn wir so dienen, dann wo immer wir hinkommen, werden Menschen mit der Liebe Jesu berührt. Wir müssen mehr um diese Gabe beten. Nächste Gabe. Es sei der Lehrt in der Lehre, Gabe des Lehrens. Das ist die Gabe, Gottes Wort zu studieren und Gottes Wahrheit weiterzugeben in einer systematischen Art und Weise, sodass andere das verstehen können und anwenden können in ihrem Leben und dadurch aufgebaut werden und geistlich wachsen können. Das heißt, das Wort Gottes verständlich machen und praktisch machen. Das beste Beispiel in der Bibel ist wer? Jesus. Wie in allen. Jesus war ein Meister zu lehren. Ich meine, wenn wir die Bergpredigt lesen, ist ein Meisterstück. Ich lese mal einen Abschnitt hier. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird im Gericht verfallen sein. Jetzt kommt seine Auslegung und wie er es praktisch macht. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, im Gericht verfallen sein wird. Wer aber seinem Bruder sagt, Racker, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Ich mache das noch praktischer. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Jesus macht das Wort Gottes sehr verständlich und praktisch. Das ist, was jemand tut, der die Gabe der Lehre hat. Nächste Gabe in unserer Liste. Ihr seid ja ermahnt in der Ermahnung. Gabe der Ermahnung. Ich möchte gleich sagen, die Gabe der Ermahnung ist nicht die Gabe des Verurteilens oder die Gabe des Fehlerfindens. Dieses Wort Ermahnung ist das Wort Paraklesis. Erinnert uns an das Wort Parakletos für den Heiligen Geist. Parakletos. Oder Parakletos. Entschuldigung, ich kann die griechische Aussprache nicht so. Ich soll dich das vorlesen lassen. Parakletos. Dankeschön. Das Wort Parakletos heißt so viel wie jemanden zur Seite kommen. Heiliger Geist wird auch der Tröster genannt. Also ist die Gabe der Ermahnung Paraklesis dann oder Paraklesie? Paraklesie. Das heißt so viel wie andere ermutigen. Nicht verurteilen, sondern mehr in dem Sinn von ermutigen, zur Seite kommen. Ermutigen, den geraden Weg zu gehen. Oder das Wort Gottes in die Praxis umzusetzen. Der Lehrer, der lehrt, was Gottes Wille ist und wie wir es umsetzen sollen. Der Ermutiger oder Ermahner kommt uns zur Seite und sagt, okay, jetzt mach's. Setz es um in die Praxis. Hey, die Richtung, in die du läufst, das ist nicht okay. Du wirst dir wehtun, wenn du da weiterlaufst. Hey, kehr um. Guck mal, oder das ist das, was Gottes Wort sagt, was wir tun sollen. Komm, du schaffst es. Der Herr ist mit dir, lass dich nicht hängen. Das ist der Ermutiger oder der Ermahner. Paulus hatte diese Gabe. Wir brauchen im Vers 1 lesen hier im Kapitel 12. Er sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Oder in der Apostelgeschichte, Kapitel 27, wo sie in dem Sturm waren, dieser Schiffbruch. Paulus sagt, deshalb ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Rettung, denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Sie gab der Ermahnung oder Ermutigung. Leute, ich ermutige euch, Speise zu nehmen, sehr praktisch. Manchmal müssen wir uns selbst ermahnen oder ermutigen. David macht es öfter. Er sagt, warum bist du so betrübt in mir, meine Seele? Vertraue auf den Herrn. Oder preise den Herrn, meine Seele. Ermahnung, Ermutigung. Nächste Gabe ist die Gabe des Mitteilens. Oder andere Übersetzung wäre einfach geben. Oder teilen. Weitergeben. Menschen, die Gabe des Gebens haben, ist nicht schwer zu erraten, die geben gerne. Die teilen gerne. Die haben eine große Freiheit, ihre Finanzen, ihren Besitz mit anderen zu teilen, Dinge herzuborgen, und sie tun das mit Freude, freigebig. Paulus sagt, sie sollen es mit Einfalt tun, das heißt mit reinem Herzen oder mit Schlichtheit, kein großes Trara. Hallo, ich gebe, wir machen hier eine Spenderparty. Ruf das Fernsehen an. Nein, sondern mit einfachem Herzen, ganz natürlich. Mir liegt es am Herzen zu teilen. Ist diese Einstellung, ich will das teilen, womit der Herr mich gesegnet hat. Was mein ist, ist dein. Komm, der Herr versorgt uns schon. Menschen, die diese Gabe haben. Beispiel in der Bibel sind die Frauen, die Jesus mit ihrer Habe gedient haben, zum Beispiel. Oder auch die Jünger in Jerusalem, die ihre Häuser und Äcker verkauft haben, um mit den anderen Brüdern und Geschwistern, die da waren, zu teilen. Auch um diese Gabe beten nicht allzu viele Menschen. Aber es ist eine wunderschöne Gabe, die Gabe des Gebens oder Mitteilens. Dann haben wir hier die Gabe des Vorstehens. Das heißt, der vorsteht mit Fleiß. Das ist wieder die Fähigkeit, andere zu leiten, andere zu führen. Sensibel zu sein für die Führung des Heiligen Geistes und dann diese Vision weitergeben, organisieren zu können, delegieren können wieder. Aber das Übernatürliche dran ist, dass sie das mit einem dienenden und liebenden Herzen tun können. Ist nicht normal in unserer Welt, vorzustehen als Diener. Der Herr sagt hier, sie sollen nicht nur vorstehen, nicht nur leiten, nicht nur delegieren, sondern sie sollen auch fleißig sein. Also wieder dieses dienende Herz. Beispiele in der Schrift sind natürlich Jesus vor allem, aber auch Paulus hatte diese Gabe. Und dann haben wir als letztes die Gabe der Barmherzigkeit. Gabe der Barmherzigkeit ist diese übernatürliche Fähigkeit, mit anderen Menschen mitzufühlen oder mitzuleiden, dieses mitleidige Herz. Gottes Herz zu haben für leidende Menschen. Das ist eine Gabe, die der Heilige Geist schenkt. Wir alle sollen barmherzig sein und wir alle sollen darum beten, dieses Herz Gottes zu bekommen für Menschen, die in Not sind. Seien es Kranke oder Obdachlose oder Drogenabhängige oder kaputte Menschen. Gabe der Barmherzigkeit. Jesus hatte das. Jesus, für all diese leidenden, kranken, ausgestoßenen Menschen, Jesus hatte Mitleid. Er hatte Barmherzigkeit, er wurde innerlich erregt, heißt es oft von ihm, wenn er diese Dinge sah. Und er hatte ein Herz zu helfen und zu dienen. Soweit diese Listen von geistlichen Gaben, die wir hier haben in der Schrift. Wir sind jetzt am Schluss von unserer Serie über den Heiligen Geist. Ich hoffe, wir haben ihn alle besser kennengelernt. Besser gelernt, wie wir wachsen können in der Beziehung mit ihm. Aber ich hoffe, es hat uns auch geholfen, vor allem unsere Gaben zu entdecken. Und zu lernen, wie wir damit umgehen können. Die Frage am Schluss ist, was ist deine Gabe? Was hat Gott dir gegeben? An diesem nochmal den Vers 6 hier im Römer 12. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Also lasst uns wachsen in unseren geistlichen Gaben und lasst uns einander dienen in der Kraft des Heiligen Geistes und zusammenwirken als Leib Christi. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns beschenkst. Wir danken dir, dass du uns zurüstest, dass wir nicht aus eigener Kraft leben müssen, sondern dass Gott, der Heilige Geist, uns stärkt und zurüstet, einander zu dienen, den Leib aufzubauen, auch Zeugen zu sein in dieser Welt. Und Vater, ich möchte dich für uns bitten, als Calvary Chapel Grünstadt Leib, dass du uns lernst, so wachsen in unseren Gaben, die du uns gegeben hast. Und so wachsen darin, dass wir lernen, einander aufzubauen. Um das wirklich praktisch zu tun. Hilf uns, Herr, sensibel zu werden für das Wirken deines Heiligen Geistes. Und hilf uns, Herr, einander aufzubauen, damit wir stark sein können und wie ein Leib, der gut zusammenwirkt, vorangehen können und dein Reich hier bauen können in Grünstadt. Darum bitten wir, Herr, in Jesu Namen. Amen. Ich habe es absichtlich ein bisschen kürzer gemacht. Ich wollte mir noch Zeit nehmen, dass wir wirklich beten können dafür. Ich denke, am besten ist es, wenn wir uns wieder mal in kleinen Gruppen zusammentun. Zu zweit, zu dritt, maximal zu viert und füreinander beten. Wir können beten, wenn jemand sagt, ich brauche noch diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir können Hände auflegen, darum bitten. Auch um geistliche Gaben beten. Und darum beten, dass wir drin wachsen können. Und lernen können, sie auszuüben.